Einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Andreas Kulik. 20, 6, 1, 9, 76, 4, 7, 5, 2. Was sagen uns diese Zahlen? Nein, es sind nicht die Beträge, die man in eine Parkuhr-Modell Mario Gomez einwerfen muss. Vielmehr verschoss am 20.06.1976 Uli Hoeneß im EM-Finale in Belgrad gegen die Tschechoslowakei den vierten deutschen Elfmeter. Am Ende siegte die Tschechoslowakei mit 7:5 und Deutschland verpasste seinen zweiten EM-Titel in Serie nach 1972. Überhaupt war es das erste Elfmeterschießen, das da auf den Tag genau vor 34 Jahren über die Vergabe eines Titels im internationalen Fußball entscheiden musste. Und auch für dieses EM-Finale war im Falle eines Unentschieden eigentlich ein Wiederholungsspiel vereinbart worden. Doch der DFB schlug einige Stunden vor Anpfiff vor, bei Gleichstand nach Verlängerung lieber aufs Elfmeterschießen zurückzugreifen. Die Tschechen stimmten glücklicherweise aus ihrer Sicht zu. Nachdem mit Bonhof, Flohe und Bongartz die ersten deutschen Schützen getroffen hatten, trat Uli Hoeneß an. Mit dem Vollspann jagte er die Kugel wie ein Verrückter über die Querlatte in den Nachthimmel von Belgrad. Gerade so, als ob es kein Morgen gäbe. Im Originalkommentar von Heribert Fassbender hörte sich das Ganze so an.
Nun kommt Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, der Münchner, Mitglied der Europa- und der Weltmeistermannschaft. Gemächlichen Schrittes geht der Blondschopf von Europapokalsieger, der sicherlich die Nerven haben kann, aber ob er sie jetzt haben muss, aber nicht vielleicht übermüdet ist. Warten wir es ab. 4:3 führt die CSSR. Hoeneß lässt an. Schießt und jagt den Ball über die Querlatte.
Soweit also Heribert Fassbender. Die Orientalistik-Professorin Annemarie Schimmel verfasste zum Hoeneß-Gewaltschuss über die Querlatte gar folgenden Limerick. Inmitten gewaltgen Gestöhnes verschoss den Elfmeter der Hoeneß. Das Spiel ging verloren, mit hängenden Ohren betrachtet der Trainer Herr Schön es. Nach Hoeneß legte sich der tschechische Mittelfeldspieler Antonín Panenka den Ball auf den Punkt zurecht. Doch anstatt es mit einem Gewaltschuss Marke Hoeneß zu versuchen, verlud Panenka Torhüter Meier und lupfte den Ball mit einem Bogen lässig in die Mitte des Tores. Bis heute werden nach diesem Vorbild verwandelte Strafstöße gerne als Panenka-Heber bezeichnet. Und weil Panenka Sepp Maier so schön ausgeguckt hatte, wurde er künftig auch gerne als der Mann mit den Radaraugen bezeichnet. Musik. Für den Hoeneß-Schuss in den Belgrader Nachthimmel Garbage mit As Heaven is White, für den feinen Trick von Panenka Royksopp mit Tricky Tricky und ganz speziell für den Mann mit den Radaraugen, die Radar Brothers mit Happy Spirits. Willkommen zurück beim Herrengedeck. Finalspiele. Elfmeterschießen in internationalen Finalspielen, so unser heutiges Thema. Ich hatte gerade über das EM-Finale 1976 berichtet, welches seinen Sieger im Elfmeterschießen fand. Und es war das erste Elfmeterschießen, das zur Entscheidung über die Vergabe eines Titels im internationalen Fußball herhalten musste. Bis heute übrigens das einzige in einem EM-Finale. Bei der WM allerdings kam es in den Finalspielen 1994 und 2006 zum Elfmeterschießen. 94 in den USA standen sich Brasilien und Italien gegenüber. Als nach 120 gespielten Minuten immer noch kein Sieger feststand, musste der Weltmeister vom Punkt aus ermittelt werden. nachdem die Italiener Baresi und Evani ihre Elfer bereits nicht im Tor unterbringen konnten, setzte Roberto Baggio den entscheidenden Strafstoß in bester Uli Hoeneß-Manier über die Querlatte und der neue Titelträger hieß Brasilien. Bei der WM in Deutschland 2006 war es erneut Italien, das in einem Elfmeterschießen um den Titel des Weltmeisters antreten musste. Diesmal allerdings setzte sich die Squadra Azzurra erfolgreich durch. 1:1, so der Spielstand nach 120 Minuten. Danach vergab David Trezeguet den einzigen, aber entscheidenden Strafstoß dieses Finales, als er lediglich die Latte traf und so dafür sorgte, dass Italien als Titelverteidiger nach Südafrika reisen durfte. Auch auf Vereinsebene ging im internationalen Wettbewerb des Öfteren kein Weg am Elfmeterschießen vorbei. Im UEFA Cup beispielsweise mussten die Finals 1984, 88, 97, 2000 und 2007 vom Punkt entschieden werden. Aus deutscher Sicht besonders erfreulich war der Ausgang der beiden Elfmeterschießen 88 und 97, als Bayer Leverkusen bzw. Schalke 04 den Cup holten. Im guten alten Europapokal der Landesmeister brachte das Elfmeterschießen die Entscheidung in den Finalspielen 84, 86, 88 und 91. Ebenso fanden in der Champions League, wie der Wettbewerb seit der Saison 1992-93 heißt, mehrere Finalspiele erst vom Punkt einen Sieger. So geschehen 2001 FC Bayern gegen Valencia, 2003 Juventus Turin, AC Mailand, 2005 Liverpool, AC Mailand und 2008 Manchester United, FC Chelsea, wobei die gerade erstgenannte Mannschaft jeweils die siegreiche war. Vor allem das Finale zwischen Liverpool und dem AC Mailand 2005 war an Spannung kaum zu überbieten. Nach einem 0:3 zur Pause gelang es dem FC Liverpool tatsächlich noch, das Spiel zu drehen und zum 3:3 auszugleichen. An diesem Ergebnis änderte sich auch in der Verlängerung nichts mehr. Und einmal mehr waren nervenstarke Schützen vom Punkt gefragt. Als eben solcher erwies sich an diesem Abend Andrei Schewtschenko nicht. Er vergab den entscheidenden Elfmeter gegen einen zappelnden und herumhampelnden Jerzy Dudek. Das letzte, wirklich hochspannende Elfmeterschießen auf internationaler Ebene allerdings fand wohl am 20. Mai diesen Jahres statt. Im Finale der Champions League der Frauen besiegte Turbine Potsdam Olympique Lyon mit 7:6 und holte sich damit den Titel in der zum ersten Mal ausgetragenen Königsklasse der Frauen. Max Merkel beschrieb das Elfmeterschießen einmal so: Ein Krimi, bei dem's im klassischen Stil eben die Leiche erst zum Dessert gibt. Ja, und hier gibt's jetzt erstmal wieder Musik, unter anderem die Teddybears Stockholm und die Sterne. Die Teddybears Stockholm featuring Eagle Eye started 11. Die Sterne, es gibt nichts Spannenderes. Und zuletzt The Hives, Abracadabra. Damit wären wir wieder beim Thema: ein Krimi mit einer Leiche zum Dessert. So also Max Merkel über die Entscheidung in Elfmeterschießen. Auch der Autor Christoph Biermann hat sich in seinem Buch Geheimnis Fußball mit dem Thema Elfmeterschießen auseinandergesetzt. In seinem Exkurs Wann ist ein Spiel am Ende? Schildert er in Kürze, unter welchen Gegebenheiten Elfmeterschießen zustande kommen können. Und auch welchen Einfluss sie auf das Endergebnis in K.O.-Spielen zu haben scheinen. Außerdem beschreibt er, welche Alternativen zum Elfmeterschießen vor allem in den letzten Jahren eingeführt und wieder verworfen wurden. Und warum Elfmeterschießen zwar ihren Reiz haben, letztlich aber doch keine glückliche Lösung darstellen. Ich zitiere: Wie der versierte Fußballbeobachter weiß, sind gerade Spiele zwischen Gegnern nahezu identischer Leistungsstärke oft nicht besonders spannend. Gleichstarke Gegner neigen häufig zu vorsichtiger Spielweise und damit zur Vermeidung riskanter Aktionen. aus denen sich die für den Zuschauer so spannenden Situationen erst ergeben. Da es zudem nicht selten vorkommt, dass sich gleich starke Mannschaften in ihrer Kreativität hemmen, ja, sich wechselseitig total neutralisieren können, haben manche Kommentatoren in der zunehmenden Ausgeglichenheit der Mannschaften, ihrer Taktiken und Strategien sogar eine prinzipielle Gefahr für den Unterhaltungswert des Fußballs gesehen. Der Fußball, so heißt es, sei so ausgereizt, dass Siege immer seltener aus dem Spiel heraus, sondern vor allem durch Standardsituationen wie Freistöße oder gar erst per Elfmeterschießen erzielt würden. Tatsächlich gleicht das Elfmeterschießen einer Lotterie. Wie diese hat es mit der Leistung und Gerechtigkeit nichts zu tun. Wenn eine Mannschaft zum Sieg ein Elfmeterschießen benötigt, bleibt das immer unbefriedigend. Noch unbefriedigender ist es, wenn diese Art der Spielentscheidung überhand nimmt. Tatsächlich hat bis 1970, als es das Elfmeterschießen noch nicht gab, kein einziges Spiel der WM-KO-Runden mit einem Unentschieden geendet. 1986 wurden 3 von 4 Viertelfinals, 1990 beide Halbfinals per Elfmeterschießen entschieden. Nachdem 1994 sogar der Weltmeister nur durch Schüsse von der Elfmetermarke ermittelt werden konnte, wurde über Sinn und Unsinn der Regel heftig diskutiert. Um zu verhindern, dass Turniere nur noch per Elfmeterschießen entschieden werden, wurde das Golden Goal eingeführt. Erstmals angewandt wurde die Regel bei der EM 1996, allerdings nur für das Endspiel. Vorher waren 3 der 4 Viertelfinals und beide Halbfinals per Elfmeterschießen entschieden worden. Deutschland gewann das Finale gegen Tschechien bekanntlich durch Bierhoffs goldenen Treffer. Bei der WM 2002 gab es in den Achtel- und Viertelfinals 3 Golden Goals sowie 2 durch Elfmeterschießen herbeigeführte Entscheidungen. Weil man auch mit dieser Lösung nicht zufrieden war, probierte man es mit dem Silver Goal. Nach dieser Regel wurde die zweite Halbzeit der Verlängerung nicht mehr angepfiffen, wenn in den ersten 15 Minuten eine Entscheidung gefallen war. Die Regel galt nicht lange. Das letzte Silver Goal erzielte der Grieche Trajanos Delas in der 105. Minute des EM-Halbfinales von 2004 gegen Tschechien. 2 der 4 Viertelfinalspiele hatten zuvor nur durch Elfmeterschießen einen Sieger gefunden. Heute wird wieder eine normale Verlängerung von 2x15 Minuten gespielt. Fällt in der Verlängerung keine Entscheidung, kommt es zum althergebrachten Elfmeterschießen. Für viele Zuschauer hat auch die spezielle Spannung eines Elfmeterschießens ihren Reiz. Zudem werden sie mit vielen Toren für die zuvor ausgebliebenen Treffer entschädigt. Eine glückliche Lösung, unentschiedene Spiele zu entscheiden, ist es trotzdem nicht. Aber auch jede andere, finale Lösung würde das Kernproblem nicht anpacken. Denn das liegt darin, dass gerade in den K.O.-Runden bei großen Turnieren in der regulären Spielzeit zu wenig Tore geschossen werden. Wenn in den letzten 20 Jahren rund die Hälfte aller K.O.-Spiele bei Weltmeisterschaften nur per Elfmeterschießen einen Sieger fanden, ist das eindeutig zu viel. Sollte sich diese Quote noch steigern, wird man sich tatsächlich etwas überlegen müssen. Denn ein Spiel, bei dem auf reguläre Weise kein Sieger mehr ermittelt werden kann, funktioniert nicht mehr. Wenige Tore sind ein Spannungsgeheimnis des Fußballs. Zu wenige Tore aber können ihm zum Verhängnis werden. Soweit also Christoph Biermann. Und ganz unglaublich, aber wahr, auch Udo Jürgens hat sich Gedanken zum Elfmeterschießen gemacht. Vielleicht hat er auch nur zu viel Peter Handke gelesen und sich den Titel der Erzählung falsch eingeprägt. Jedenfalls hat er gemeinsam mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit wem auch sonst, möchte man da sagen, einen Song eingespielt. Und den, ja den muss man gehört haben. Udo Jürgens und die deutsche Fußballnationalmannschaft, die Angst des Schützen vorm Elfmeter. Zum Thema Elfmeter will ich jetzt mal lieber noch einen Experten befragen. Ich bin telefonisch mit dem Fußballfachmann und Strafstoßspezialisten Bernd Thomas vom Thomas Private Institute for Penalty Research in Lake Sea verbunden. Einen schönen guten Abend, Herr Thomas. Können Sie mich hören? Herr Thomas, ich höre Sie leider nicht. Sagen Sie doch noch mal was, bitte. Wir werden noch mal sehen. Jetzt, Herr Thomas?
Jetzt hat es geknackt.
Jetzt sind Sie da?
Wunderbar, jetzt hat es
geknackt. Wunderbar, danke schön.
Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich kann mich erinnern, dass ich mich in dem Pub in Leicester, in welchem ich das Champions League Finale 2005 gesehen habe, bereits während des gesamten Spiels an die Anfield Road versetzt gefühlt hatte. So unerbittlich laut, inbrünstig und pausenlos waren die englischen Fangesänge selbst nach dem dritten Gegentor. Und als das Pub nach Schewtschenkos Fehlschuss einzustürzen drohte, da wurde mir mal wieder klar, dass sich vernünftiger Support und Hoffnung eben doch auszahlen können. Ganz egal, wie aussichtslos das Ergebnis zeitweise auch erscheinen mag. Herr Thomas, liege ich damit etwa richtig?
Ja, man hört ja schon Ihre Begeisterung. Schön. Das Begriffspaar vernünftiger Support und Hoffnung, das sind natürlich zwei interessante Bereiche, die Sie da ansprechen. Vernünftiger Support, das impliziert sicherlich den Sachverstand und Hoffnung. Gut, einerseits begründete Hoffnung ist selbstverständlich abhängig von Spielstand und Spielverlauf. Können Sie sich denn an den genauen Spielstand zu dem Zeitpunkt noch erinnern?
0-1, 0-2, 0-3, 3-1, 3-2, 3-3.
Das ist andererseits die Hoffnung. Da kommt durchaus der abstrakte Ausdruck zur Geltung. Wir bewegen uns dort natürlich im Bereich des religiösen, quasi religiösen Romantizismus. Hoffnung, Glaube und Liebe, das sind natürlich die Leidenschaften, die im Fußball zum Tragen kommen. Also kurzum, Sie liegen dort mit dieser Einschätzung leidenschaftliche Unterstützung und Emotion vollkommen richtig mit Ihrer Einschätzung.
Das freut mich. Das bringt mich auch gleichzeitig zur nächsten Frage. Leidenschaft habe ich ja ein wenig vermisst, zuletzt im Spiel gegen Serbien. Aber die deutsche Nationalmannschaft hat sämtliche Elfmeterschießen bei WMs tatsächlich gewonnen. Und weltweit ist Deutschland eines der mit Abstand erfolgreichsten Länder im Elfmeterschießen. Insgesamt hat sie bei WM- oder EM-Turnieren tatsächlich nur das besagte Elfmeterschießen in Belgrad 1976 verloren. Die Frage dazu, sind jetzt die Deutschen besonders nervenstark oder sind sie nicht nur eine Turniermannschaft, sondern darüber hinaus auch noch ein Elfmeterschützenverein oder haben sie einfach nur Glück?
Und die Sachlage scheint eindeutig zu sein, bis der Gegenbeweis erbracht wird. Das heißt, bis das erste Elfmeterschießen dann auch verloren geht. Das ist das eine. Das andere, gut, wenn Sie ansprechen, dass wir eventuell besonders nervenstark sind, dann setzt es natürlich voraus, dass die anderen besonders nervenschwach seien. Mhm. Das ist vielleicht so, dass es zwei Seiten derselben Medaille sind. Andererseits, mit dem Schützenverein hatte ich so meine Probleme. Das ist ja natürlich so eine genotypische Verbindung, kulturphysiologisch. Befinden wir uns dort natürlich in einem Zeitraum, der das Nervöse geradezu als Kampfbegriff definiert und im Hinblick natürlich auch auf das angesprochene Finale bzw. das Halbfinale von 1982 in Frankreich ist der Begriff problematisch. Ich bevorzuge natürlich den Begriff der Turniermannschaft. Mhm. Ein wesentlich interessanterer Aspekt, weil dort natürlich der Ausdruck beziehungsweise hier kommt, die Serialität und die Prozesshaftigkeit, das systematische Arbeiten deutlich stärker zum Ausdruck. Mhm.
Und mit Blick auf die WM in Südafrika, haben wir denn da auch wieder Elfmeterdramen in den K.O.-Spielen zu befürchten? Ich meine, wenn das Niveau so niedrig bleibt, wie in vielen Spielen bisher, zuletzt heute Neuseeland, Italien, erschreckend schwach von beiden Mannschaften, besonders von den Italienern, dann stehen uns doch wohl einige 0-0 nach Verlängerung ins Haus. Was ist denn Ihre Meinung? Wird dies der Fall sein oder kommt letztendlich doch mal wieder alles ganz anders?
Nun, ich stelle ja eher Prognosen an als wissenschaftlich fundiert arbeitender Mensch. Sie hatten es ja angedeutet, dass in den letzten, bei den letzten großen Turnieren die Hälfte der Spiele in den Finalrunden in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen ging. Mhm. Wenn Sie mir eine Prognose erlauben, ich gehe davon aus, dass das dieses Mal genau gleich ablaufen wird. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass dieses Turnier noch ordentlich Fahrt aufnehmen wird. Mhm. Sie haben ja recht, dass das Niveau ist im Moment gerade, wie soll ich sagen, noch eher Vuvuzela.
Dann hoffe ich mal mit Ihnen. Wir sprechen gleich weiter, machen aber erstmal etwas Musik.
Und schon warf's mich 1000 Meilen zurück.
Hildegard Knef, 17 mm fehlten mir zum Glück. Nach wie vor bin ich mit dem Fußballfachmann und Strafstoßspezialisten Bernd Tömmes verbunden. Ja, Herr Tömmes, meine nächste Frage an Sie. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien zur Frage nach dem perfekten Elfmeter. Ich möchte fast sagen, so viele wie der Sand am Strand von Südafrika. Untersucht wird dabei alles Mögliche. Schusstechnik inklusive Fußhaltung, Härte des Schusses, Wahl der richtigen Ecke, Verhalten des Torwarts, Einfluss des Publikums und so weiter und so fort. Ein eindeutiges Ergebnis allerdings gibt's wohl nicht. Wenn ich also mal mit Ihnen schon verbunden bin, möchte ich doch wissen, gibt's den perfekten Elfmeter? Und wenn ja, wie sieht er denn aus?
Ja, Sie haben es ja gerade gehört, Hildegard Knef, sehr richtig. Hin und wieder geht es da auch recht knapp zur Sache. Ja, aber Sie sprechen ein paar entscheidende Punkte an. Schusstechnik inklusive Fußhaltung, sehr interessanter Aspekt. Das ist ja nun erwiesen, dass die Fußstellung des Standbeines fast immer die Richtung des Balles vorgibt, fast immer. Das heißt, sollte es mal nicht so sein, dann ist der Erfolg nicht garantiert und das endet dann eher als Fall für den Orthopäden. Mhm. Die Frage ist dann aber schlicht, ob der Torhüter genügend Zeit hat, wenn er das erkennt, wie die Fußstellung ist, ob er noch reagieren kann. Aber grundsätzlich, also wichtig ist mir vor allem hier der Hinweis auf eine tatsächlich bahnbrechende Studie von Rumpel und Schwalbe et al. Mhm. Jahr 2008. Mhm. Überzeugende Arbeit und die liefern auch dann gleich den Nachweis, wie entscheidend tatsächlich das Verhalten des Schützen ist, ne, bei der Wahl der Ecke.
Wie entscheidend ist es denn?
Sehr entscheidend. Ich habe da eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Aber
möchten Sie uns die mal vorführen jetzt?
Die führe ich Ihnen vor im Begleitmedium Radio. Nein, das ist eigentlich eine ganz einfache Disposition. Das Tor wird in 9 gleich große Sektoren eingeteilt. Mhm. Uhrzeiger sind unten rechts beginnend von 1 bis 8. Mhm. Die 0, das war wohl der akademische Witz, die Brust des Torhüters. Und dann fand eine Verteilung und deswegen bahnbrechend von über 70.000 geschossenen Strafstößen seit 1990 statt.
Das ist eine hohe Zahl. Gibt's Erkenntnisse?
Ergebnis. Sie erinnern sich an die Aufteilung von unten rechts, dann
links, rechts
unten links
und in der akademische, die akademische Null.
In die Mitte. Mhm. Das Ergebnis war 5-7-3-1, wobei natürlich berücksichtigt werden muss, dass 68% der Spieler mit dem rechten Fuß schossen und 28% mit links.
5-7-3-1 was? Tore?
Nein.
Ach, das sind die Sektoren, auf die geschossen wird.
Verteilung der Treffer.
Könnte das möglicherweise auf dem Zettel von Jens Lehmann gestanden haben?
Das wäre möglich, also das geht ja sehr stark in die Richtung. Auch da ist es natürlich sehr interessant mit dem Hinweis auf, wenn Sie das schon ansprechen. Ich hatte dann mal das Vergnügen, dem Vortrag von Hans-Dieter Herrmann beizuwohnen. Der ist ja auch Psychologe bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und das ist ja dann eigentlich auch das interessante Thema zum Thema oder beziehungsweise wenn es um die Frage der Nervenstärke geht.
Was sagt der?
Ja, er geht ganz schwer oder er geht prinzipiell davon aus, dass es natürlich mit einer entsprechenden Vorbereitung zu tun hat. Also das wäre jetzt im Grunde die Lehmannsche Zettelwirtschaft. Sie erinnern sich ja vielleicht an den Wortmann-Film.
Wobei ich den nie ganz ertragen habe. Aber ja, ich erinnere mich, ja.
Es gibt ja dort die Szene, das ist ja eine der besseren Szenen des Films. Im Vorfeld des Viertelfinalspiels gegen Argentinien ist ja eine Trainingseinheit mit Elfmeterschießen eingelegt. Und dort war ja die Konstellation so, dass die Spieler eine Ecke vorgegeben hatten und der Torhüter wusste die Ecke. Und sie mussten definitiv in diese Ecke schießen. Und das Interessante, und während des Vortrags hat er dann diese Sequenz des Filmes eingespielt und es war Borowski, glaube ich, der im Training diesen Elfmeter zu schießen hatte. Hildebrand wusste dieses Eck, stand in diesem Eck und Lehmann hat ihn trotzdem, Borowski hat ihn trotzdem dort versenkt in dem Eck. Und genau in dieses Eck hat er dann auch geschossen beim Elfmeterschießen, beim Entscheidenden gegen Argentinien. Also man kann dann natürlich positiv die Spieler schon auf diese Situation vorbereiten. Also Nervenstärke ist eine Sache, das Glück ist eine andere Sache, aber es ist natürlich auch ein konzentriertes Arbeiten gefragt.
Das bringt mich genau zu meiner nächsten Frage, denn ein Elfmeterschießen ist ja am Ende doch einfach unheimlich übersichtlich. Das vorausgegangene, wirklich komplexe Fußballspiel wird ja auf das Duell zweier einsamer Kontrahenten reduziert. Welche Rolle spielt denn dabei jetzt die psychologische Komponente?
Ja, die ist nicht hoch genug einzuschätzen, aus meiner Sicht. Und Sie drücken das auch wunderschön aus, vom komplexen Fußballspiel hin zum Duell. Und das, ich kann ja der Versuchung dann kaum widerstehen, in diesem Zusammenhang auf meine jüngste Veröffentlichung mit dem Titel Penalty Shootout als Aphorismus die Zerstörung des Systems hinzuweisen.
Mhm. Möchten wir unseren Hörern doch dann auch mit auf den Weg geben. Abschlussfrage an Sie, Herr Tömmes. Wer wird denn jetzt 2010 in Südafrika eigentlich Fußballweltmeister?
Für mich gar keine Frage. Japan.
Keine Frage. Japan. Ja. Wir haben es gehört. Japan. Herr Tömmes, ich danke Ihnen für diese sehr aufschlussreichen Worte. Und Japan. Ja, da spiele ich Ihnen ein Lied. Shonen Knife. Top of the World. Wiedersehen, Herr Tömmes. Oder wieder hören. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Ausgabe von Herrengedeck Fußballkultur mit Musik. Verantwortlich für Redaktion Wort und Musik war Andreas Kulik. E-Mails mit Fragen, Wünschen, Anregungen und natürlich auch Kritik gerne an herrengedeck@freefm.de oder über sogenanntes Social Networking. Zum Ende der Sendung gibt's natürlich nochmal Musik auf die Ohren für alle, die die Bürde und Schmach eines verschossenen und entscheidenden Elfmeters auf sich nehmen müssen, ist hier Beck mit Missing. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Radio Free FM 102.6% Music.